die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich erinnere mich, es sind noch nicht ganz 20 Jahre her, da haben wir ja unter Anleitung von Hermann Kölbel hier Bauschutt und Sand und Geröll hier rausgetragen, um dieses wunderbare Haus herzurichten. Ich bin der Einladung zu dem Wochenende sehr gerne gefolgt, weil ich viel davon halte, dass wir Schwestern und Brüder, die wir gemeinsam unterwegs sind zu den ewigen Hütten, durch die Gnade Gottes auf dieser Erde schon nicht nur Hütten bewohnen dürfen, sondern sogar Schlösser. Dafür bin ich. Aber es wird sich an einem Punkt entscheiden, ob wir die Berechtigung, die geistliche Berechtigung haben, solche schönen Häuser zu bauen, nämlich, wie kommen die Menschen, die hier hereinkommen und hier übernachten und leben für ein Stück, wieder raus? Was passiert denn im Alltag mit den Menschen, die hier im Schloss gewohnt haben? Was passiert mit den Leuten von der Jahresmannschaft? Was passiert mit den Tagungen, mit den Vereinswochenenden? Gelingt dann der Alltag besser? Das ist die sogenannte Gretchenfrage für unsere christlichen Häuser. Und dass ihr da unterwegs seid und euch ein Wochenende zusammensetzt, damit das so bleibt. Vielleicht sind Veränderungen nötig, vielleicht soll aber auch Bewährtes bleiben und dass das kein Selbstläufer ist, nichts Selbstverständliches im negativen Sinne. Darum seid ihr hier und darüber freue ich mich. Und darum bin ich gerne hierher gefahren. Ganz kurz hat die Dorothee uns das hier gezeigt. Von Ur in Chaldäa hoch nach Haran, heute im Libanon, runter nach Kanaan, rüber Richtung Ägypten. Habt ihr diese kurze eingeblendete Karte gesehen? Ja? Abraham. Unterwegs verankert. Ist mir klar, so ein Bild unterwegs verankert ist natürlich nicht das gängige Bild für den Kraichgau. Heißt das Kraichgau? Ne, Kraichtal, ne? Im Kraichgau, ja? Wie heißt das? Kraichtal im Kraichgau. Wunderbar, das sind ja ein paar Kilometer zur Ostsee oder Nordsee entfernt, das ist mir schon klar. Aber als mir der Matthias, mein lieber hochverehrter Kollege, sagte, um was es gehen soll an diesem Wochenende, habe ich gedacht, ich erinnere mich mal an ein Camp-Motto. Wir hatten ein Landesjugendcamp in Mötzow vor einigen Jahren, am BC bei Brandenburg da oben. Und als wir überlegt haben, was kennzeichnet eigentlich junge Leute heute, dann ist das doch ganz klar das Unterwegssein. Das ist ja unglaublich. Man kriegt E-Mails aus Sydney und ein paar Tage später schon aus Wellington und der nächste ist in Bangkok und die anderen sind in Südafrika. Und unser einer ist in der Oberlausitz. Also unterwegs sein, das ist doch toll. Ja? Wir haben es tolle Leute zu tun, mit tollen Leuten zu tun, die unterwegs sein wollen nach Strich und Faden. Wir haben es mit vielen jungen Leuten zu tun, die nicht unterwegs sein wollen. Die können gar nicht unterwegs sein. Das kriegen sie gar nicht unter die Füße. Die können vielleicht mal 15 Englischvokabeln. Die trauen sich nicht raus aus Deutschland. Vielleicht noch in die Schweiz oder nach Österreich. Aber bis dahin kommen sie eigentlich nicht, weil sie nicht trampen wollen und auch kein Geld haben. Wir haben es mit einer wachsenden Anzahl von immobilen jungen Leuten zu tun. Die finden sich nur selten auf unseren Veranstaltungen ein. Aber eine große Gruppe will unterwegs sein. Und wie geht das eigentlich, wenn man unterwegs sein muss? Mobilität. Wenn ich getrieben werde. Also wo ich mir das gar nicht mehr selber aussuchen kann, wo ich von Ort zu Ort getrieben werde. Und vielleicht ist es am Ende auch Gott selber, der mich immerfort zu Veränderungen veranlasst. Ich merke plötzlich, ich bin überhaupt nicht richtig dort, wo ich bin. Aber wo soll ich denn sein? Ich bin unterwegs. Und da fiel mir dieses schöne Bild ein, dieses schöne Motto, auf das wir damals gekommen sind, unterwegs verankert. Das ist doch so, wenn ein Schiff unterwegs ist, dann kann er einen Anker lassen und er haftet im Meeresgrund, um sich neu zu orientieren. Er kann Treibanker lassen und dann in stiller Sturmnacht oder mit Wellen oder auch glatter See wieder Orientierung gewinnen. Das Ankern und das Ankerlichten gehört zur Seefahrt. Und das Unterwegssein und das Verankern und das Ankern lichten, das gehört zu unserem Christsein. Das gehört zum Menschsein. Und wie geht denn beides zusammen? Der Abraham ist vielleicht der Urbild des Pilgers, des Wanderers. Wir haben gerade vor wenigen Monaten eine Pilgerherberge eröffnet in Görlitz. Peregrinus, Deutscher ging es nicht, auf Deutsch der Pilger. Peregrinus CVM-Herberge Görlitz, ich lade euch jetzt schon alle ein dazu. Ja, das war jetzt der Werbeblock, die Propaganda, wie es früher hieß. Wir wollen Heimstatt bieten für Leute, die sich auf den Weg machen. Auf den Weg nach Santiago de Compostela, auf den Weg in das gelobte Land. Abraham war ja beileibe nicht mit dem Ziel versorgt, als er da losmarschieren musste. Er ist mit seinem Vater und der ganzen Verwandtschaft hoch nach dem Libanon und dann runter nach Kanaan. Und wer sich das mal in der Bibel richtig klar macht, wie der umhergewandert ist, nochmal 100 Jahre lang, ja, der Kerl ist ja 175 geworden, ne? Also, man kriegt das so, das war ja gerade zu sehen, der Bund unterm Sternzelt, ne? Abraham, und so zahlreich will ich dein Volk machen. Das ist normal. Das liest sich so ganz gut im Sessel am Morgen in der stillen Zeit. Und Abraham und so, aber der Kerl ist jahrzehntelang umhergezogen und wusste überhaupt nicht, wo es hinaus wollte. Ja? Denn das gelobte Kanaan erwies sich als ziemlich ungastliche Stätte. Er geriet in das unfruchtbare, trockene Südland. Da musste er nach Ägypten und wieder zurück. Und er war keineswegs zu Lebzeiten der Besitzer auch nur eines einzigen Feldes. Erst als es ans Sterben ging, kriegte er die ersten Quadratmeter gegen hohes Geld im Lande Kanaan. Und doch, da kommt das Geheimnis unserer menschlichen Existenz vor Gott so richtig zum Tragen in diesem ganzen Durcheinander. Und das müssen wir richtig dramatisch uns vorstellen. In diesem ganzen Durcheinander eines Lebens findet er immer wieder Punkte, wo er Gott begegnet. Und den Eindruck hatte, ich bin nicht hineingeworfen in diese Existenz, wie Philosophen sagen, dieses ziellose, einfach hineingeworfen in dieses Weltall, sondern nein, ich bin von einem Schöpfer über dem Sternenzelt persönlich gemeint. Ich bin es, ich, Thomas Brendel, bin gemeint bei meiner Wanderung durch die Zeit. Das kommt nicht von selbst. Ich glaube, dass man in unseren Jahrzehnten, wo sich das Universum immer mehr erweitert und Wissenschaftler sagen, es gibt unzählige Universen und wir leben nur zufällig hier, dass es passieren kann, dass Menschen sich immer einsamer fühlen, weil der Kosmos immer größer wird. Und der Glaube an einen persönlichen Gott, dass ich als Staubkorn eines Staubkorns persönlich gemeint hat und dass Gott sich wirklich für mich persönlich interessiert, dieser Glaube wird nicht leichter, wird nicht einfacher. Denn als Sonne, Mond und Sterne alle noch um die Erde kreisten, als die Zeiten überschaubar waren und nicht von 13,7 Milliarden die Rede war, fühlten sich Menschen geborgener. Und heute steht die große, bange Frage auch für Christen im Raum, geht das, dass dieser Platz, den ich einnehme, persönlich von Gott angewiesen ist? Habe ich es wirklich mit einem Gott zu tun, der in meinen Alltag hineinredet, der mich verankert und an dem ich mich, in dem ich mich verankern kann? Ich komme ja aus der Gegend, wo die Herrnhuter Losungen gezogen werden. Als ich zusagte, habe ich nicht erst in die Losung geguckt. Das war so, ich glaube, im Oktober. Matthias, haben wir das miteinander verabredet. Aber ich bin ein neugieriger Mensch, mit welcher Losung uns Gott in einen Tag schickt. Als ich hier an die Predigt ging, hat es mich doch doll gefreut. Was heute für eine Losung und was für ein Lehrtext in den Herrnhuter Losungen steht. Da heißt es in Hesekiel 34, 22, Gott sagt, ich will meiner Herde helfen, dass sie nicht zum Raub werden soll. Die Herde. da dürfen wir uns nicht die Masthähnchen vorstellen, ja, so auf 20 Quadratzentimetern pro Masthähnchen. Das ist damit nicht gemeint. Herde ist unterwegs, gerade im Heiligen Lande, über Stock und Stein, im felsigen Gelände, umgeben von Gefahren. Christus spricht: Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Und dazu der sogenannte Dritttext: kommt herbei, frohe Zeiten, säumet nicht, dass der Herr sich offenbare als der Völker Recht und Licht. Kommt, dass alle Welt erfahre, wie die Menschenherd ihr großer Hirt weiden wird. Von Garve, das ist ein Dichter der Brüdergemeine in Herrnhut. Übrigens, die Brüdergemeine steht ja dafür, was es bedeutet, wenn Christen miteinander unterwegs sind. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist so 25 Kilometer schräg gegenüber von Görlitz, Herrnhut. Ja. Das war für mich als Jugendlicher beeindruckend. Das waren ja Glaubensflüchtlinge aus Böhmen. Im Zuge der Gegenreformation mussten die aus ihrer Heimat raus, ähnlich wie auch die einige Österreicher. Die siedelten sich bei dem Reichsgrafen Zinzendorf an und es geschah, es hatte noch nicht jeder ein wirklich dichtes Dach über dem Kopf. Da schickten die schon die ersten Missionare aus. Die waren beweglich. Die waren unterwegs und fest verankert mit dem Worte Gottes jeden Tag. Ein sichtbares Beispiel, was es heißt, siedeln und aussiedeln zu können. Ein kleiner Abschnitt aus dieser großen Geschichte Gottes mit Abraham. Wir müssen uns ja vorstellen, Hebron ist ja heute südlich von Jerusalem in der Westbank. Dort ist Sarah begraben, genauso wie Abraham, Isaak, Jakob. Vielen Juden ist das ganz wichtig, aber auch vielen Moslems. Das Grab liegt unter einer Moschee heute. Dort war ein Hain, ein Terebintenhain. Und Abraham sitzt in der Mittagszeit vor seinem Zelt. Ein wunderbares Bild der Ruhe und des Friedens. Früh wird geschuftet und bis hinein in die Nachtstunden wird geschuftet. Die Mittagssitze lässt ein vernünftiges Arbeiten nicht zu. Er sitzt vor seinem Zelt und sieht vielleicht auch die ganzen Herden, Weiden, einige Hirten kümmern sich um die Herden. Seine Frau richtet vielleicht gerade das Mittagsmahl an. Er hört so ein bisschen Kochgeschirr klappern in den Zelten hinten. Also ein vollendetes Bild des Friedens. Er ist schon hochbetagt. Ja, sicherlich so aussehend wie der Herr auf dem Bild hier mit langem Rauschebart. Ein Patriarch. Dann kriegt er Besuch. Das wird ja wunderbar geschildert. 1. Mose 18, er bekommt Besuch. Was ist das für ein Besuch? Also das bricht rein in diese Erzählung. Das wird nicht schlicht irgendwann so in der Mitte mal eröffnet, wer da kommt, sondern die Geschichte beginnt mit dem Satz: Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Das ist eine geheimnisvolle Geschichte. Das steht total einzeln in der Heiligen Schrift. Gibt es nicht nochmal so ähnlich im Alten oder Neuen Testament. Der Herr kommt. Waren das drei Engel? Drei Männer? Hatte sich Gott verkleidet? Warum nicht einer? Warum drei? Bald schon, in der Mitte des ersten Jahrtausends nach Christus, hat sich in der Christenheit so die Meinung auch richtig festgesetzt. Das können nur gewesen sein, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich zeige euch dann mal ein berühmtes Bild darüber zum Abschluss. Das wechselt auch so zwischen Einzahl und Mehrzahl. Der Herr kommt, aber er setzt ihnen Essen vor, das ist wieder Mehrzahl, geht nicht vorüber. Der Abraham erkennt offensichtlich, dass hier Gott in ganz massiver Art und Weise im Spiel war. Und er sagt so ganz bescheiden, ich möchte euch gerne ein Bissen Brot vorsetzen, aus dem Bissen wird ein Festmahl. Er weist seine Frau an, mehrere Torten zu backen, ja, also erstmal Mehl zu mahlen und Torte zu backen. Ne? Sieht man so richtig, wie da das Hausgesinde in Schwung kommt. Und dann sagt er, natürlich muss ich euch das beste Kalb vorsetzen, was ich habe. Er sucht es aus. Also man sieht schon, der Bissen Brot, das ist nicht eben so ein Happen von McDonald's. Das war ein Festmahl. Unterwegs in der Wüste, im Hain Mamre. Gott begegnet dem Abraham in einem Festmahl. Im Übrigen war Gott ziemlich brutal zu dem Abraham. Ich habe es schon angedeutet. Wie sollte der Herr zu einem Kind kommen? Bei dem Alter seiner Frau. Wie sollte das ausgehen, Gott? Eine Riesenherde. Und bald regnete es nicht mehr im Südland. Und in Ägypten, da sind ja nun wahrlich die Atheisten, ja, die Kommunisten, die Gottesverächter, die haben doch mit dir nichts zu tun. Wie hast du dir das gedacht, Gott? Ich soll ein großes Volk werden und du schickst mich in die Wüste und dann noch nach Ägypten. Manchmal unterwegs feiern wir ein Fest. Das ist ein Haus hier, zum Feste feiern, auf dem Weg durchs Leben. Durch Gott kriegen wir ein Fest bereitet. Er selber ist Gast und Gastgeber. Er selber macht die Begegnung mit ihm zu einem Fest. Das ist großartig. Aber das ist nicht der Alltag. Der Alltag ist wie Schafe mitten unter den Wölfen. Das fällt uns schwer hier. Ich muss mal sagen, vor 20 Jahren, Daniel, fiel uns das leichter zu kapieren, was das heißt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das war unser Alltag. Nun will ich gerade unsere kommunistischen Freunde nicht mit den Wölfen vergleichen, aber so in die Richtung, ihr versteht schon. Ne? Da ging es manchmal hart zur Sache und einen Tag meines Lebens habe ich auch im Knast zugebracht. Das war nicht immer amüsant, auch wenn wir über manches lachen und die besten Witze Deutschlands sind sicherlich in der DDR kreiert worden. Aber das war oft nicht witzig und es war brutal und der DDR-Staat hat sich dann zu dem heranwachsenden Thomas Brendel auch nicht gerade gut benommen. Darum bin ich auch nie ein Kommunist geworden. Uns besucht Gott in unserem Alltag und lässt die Begegnung mit ihm zu einem Fest werden. Darüber freuen wir uns. Das ist die überraschende Begegnung mit ihm, die uns reich macht. Und wir müssen uns nach diesen Festen auch sehnen. Ich glaube, wir können es so richtig nachfühlen bei Christen, etwa in den islamisch geprägten Ländern, auch China oder Sowjetunion früher, wie Menschen sich danach sehnten, zusammenzukommen, um ein Fest zu feiern. Kein Weg war zu weit. Kein Tag sollte vergehen, ohne das Wort Gottes und besonders der Sonntag war geprägt von einem Fest, wenn 20 oder 30 in einer Hauskirche zusammenkamen. Und zum Schluss möchte ich euch gerne mal mitnehmen auf einen etwas ungewöhnlichen Weg. Ich habe für euch zwei Bilder mitgebracht von einer russischen Ikone. Ist für mich die schönste, beste, ist übrigens auch die bekannteste. Die wollen wir uns jetzt mal ansehen. Das ist die sogenannte Dreifaltigkeitskirche, nicht Kirche, Ikone, von Rubeljow. Danke. Können wir ein bisschen das Licht Geht das zu dimmen oder auszumachen, damit wir ein bisschen die leuchtenden Farben dieser Ikone sehen? Das zweite Bild ist dann dieselbe Ikone bei Kerzenschein. Wunderbar. Hier vorne vielleicht noch? Nee, geht schon, ne? Diese Ikone heißt die drei Engel im Hain Mamre. Kennt ihr das Bild, diese Ikone? Es ist 1425 entstanden für ein Kloster in der Nähe von Moskau, für das Kloster Zagorsk. Ein ganz bekannter Ikonenmaler Rubeljow hat sie geschaffen. Unterwegs verankert. Die drei kommen zu Abraham in den Heim Mamre. Und der Ikonenmaler hat alles auf das Ereignis der Gottheit konzentriert. In den drei Engeln, in den drei Besuchern sieht er die Dreifaltigkeit Gottes selbst. Gott selber kommt Abraham besuchen. Die Wanderstäbe, ganz fein angedeutet, aber ganz dynamisch gemalt, zeigen an, Gott selber ist unterwegs. Er kommt zu uns, herab von seinem ewigen Thron. Wir kommen von Weihnachten her. Jesus selbst war unterwegs auf den Straßen Palästinas. Wir haben es mit einem wandernden, mit einem dynamischen Gott zu tun. Mit keiner Gottheit auf irgendeinem Thron. Was bin ich froh, dass er uns begleitet. Das müssen wir immer wieder in unser Herz reinkriegen, in unseren Verstand, dass Gott mitgeht. Wir würden Gott gerne manchmal in die Ecke stellen und auf irgendwelche Altäre verbannen. Gott geht mit. Gott läuft uns sogar nach, wenn wir versuchen auszureißen, siehe Jona. Und das Abendmahl, ihr seht es ganz deutlich, der Kelch, ist die Speise für unterwegs. Wir werden am Sonntag Abendmahl feiern. Wunderbar, hier in diesem Haus, im Schloss. Abendmahl, die Speise für unterwegs. Der Rubeljow sagte sich, das Entscheidende an der Gastfreundschaft, an der Zuwendung Gottes zu Abraham, ist nicht die Sättigung des Bauches. Das ist auch wunderbar und im Orient was ganz Wichtiges bei uns auch. Schön, dass wir hier auch so Gastfreundschaft erleben. Aber die Speise für die Ewigkeit ist das Abendmahl. Gott kommt zu uns mit seinem Mahl. Wo ist eigentlich Abraham auf dem Bild? Wo ist Sarah, die übrigens ja in dieser Szene dann später noch gesagt bekommt, dass sie ein Kind erwarten wird? Über ein Jahr wird der Herr wiederkommen und dann wird ein Kind leben, ein Nachfolger. Und das große Volk begründen, so reich an Zahl wie das Sternenzelt. Das Wichtige ist, dass Gott sich selber aufmacht und Gast und Gastgeber sein will. Und die drei kommen auf uns zu in ihrer Einheit und Verschiedenheit. Von uns aus gesehen rechts wahrscheinlich der Engel, der Jesus Christus darstellen soll. Er neigt das Haupt als gehorsamer Sohn, der nach dem Willen des Vaters sich auf den Weg macht zu uns. Die innere Bewegung ganz deutlich. Links von uns der Heilige Geist, in der Mitte Gott Vater, der den Sohn sendet. Und der Heilige Geist, der den Sohn im himmlischen Triumvirat sozusagen tröstet auf dem opferreichen Weg auf die Erde. Wir wissen, was wir mit diesem Sohn gemacht haben. Er ist in die Hände der Menschen gegeben worden. Wir haben ihn ans Kreuz gebracht. Trotzdem hat er sich auf den Weg zu uns gemacht. Und nun setzen wir uns als seine Gemeinde, als einzelne Christinnen und Christen immer wieder aufs Spiel, so wie Gott selber in seiner Nachfolge. Wagen wir etwas? Vielleicht ist ein innerer Aufbruch der, dass ich von Gott erfahre, ich bleibe bei meinen Eltern. Ich nehme die so unscheinbare Aufgabe an, meine Mutter bis an den Tod zu pflegen. Vielleicht ist das das größere Wagnis und das größere Unterwegssein, als ein paar Jahre nach Australien auszupflegen. Das bedeutet nicht unterwegs sein, nicht, dass man unbedingt den ICE nimmt oder den Flieger. Unterwegs sein bedeutet, von Gott geschickt unterwegs sein. Will das Gott, was ich tue? Das ist nicht Mobilität auf Teufel komm raus und mit Überschallgeschwindigkeit jetten rund um den Erdball, sondern unterwegs sein im Auftrag des Allerhöchsten. Diese innere und äußere Mobilität will uns Gott schenken. Auf diesem Weg wollen wir mit Gott bleiben. Amen. Ich möchte gerne, dass wir das nächste Bild sehen und dann möchte ich ein ganz kurzes Gebet sprechen. Vielleicht ist eine Ikone so zu betrachten, eigentlich nur mit Kerzenschein. Da merkt ihr schon etwas vom Leuchten dieser wunderbaren Farben, von der inneren Bewegung dieses Bildes, das uns mit hineinnehmen will in die göttliche Bewegung auf uns zu. Gott, ich danke dir, dass du in Jesus Mensch geworden bist und dass du, Herr Heiliger Geist, uns begleitest durch die Zeit. Wir vertrauen dir da ganz doll, dass du bei uns bist, was auch geschehen mag. Wir glauben, dass du ein sehr persönlicher Gott für uns bist, dass du mit uns unterwegs bist und uns nicht loslässt. Das sagt uns dein Wort. Wir freuen uns auf die Begegnungen mit dir. Amen.